Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Durch die Bibel, unserer gemeinsamen Entdeckungsreise durch die Heilige Schrift. In der letzten Sendung haben wir mit Jesaja Kapitel 7 begonnen und heute werden wir dieses Kapitel abschließen. Wir konnten erkennen, dass Ahas, der König des Südreiches Juda, nicht gerade das strahlende Vorbild eines gläubigen Menschen war. Das Gegenteil davon ist sogar ziemlich eindeutig. Denn Gott hatte durch Jesaja Ahas angeboten, ein Zeichen zu verlangen, damit er glauben würde. Ahas tat aber auf scheinheilig und weigerte sich, denn er wollte angeblich den Herrn nicht versuchen. In dieser Sendung werden wir uns gleich anschauen, wie die Sache ausgegangen ist. Nur so viel sei schon mal verraten, ein Zeichen von Gott bekam Ahas allemal. Jesaja bekommt von Gott den Auftrag, Ahas, den König des Südreiches Juda, zum Glauben zu rufen. Und weil Gott weiß, dass Ahas mit dem Glauben nicht viel am Hut hat, macht er ihm sogar das Angebot, ein besonderes Zeichen von Gott dem Herrn zu fordern. Dieses Zeichen soll dem König signalisieren, du brauchst keine Angst zu haben vor dem Nordreich Israel, das sich mit Aram verbündet hat und das Südreich Juda bedroht. Doch Ahas will von Gottes Zusicherung nichts wissen. Scheinheilig lehnt er das Angebot, ein Zeichen zu fordern, ab. Ich will's nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche, so wird Ahas in Jesaja 7, Vers 12 zitiert. Wie der Prophet Jesaja darauf reagiert, lesen wir in Vers 13. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David, ist's euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht? Müsst ihr auch meinen Gott müde machen? Ich hoffe, es wird Sie nicht stören, wenn ich Ihnen an dieser Stelle eine kleine Geschichte erzähle. Eines Sonntags in der Kinderstunde erzählte die Leiterin die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Während sie so das Gleichnis erzählte, malte sie den Kindern ein lebhaftes Bild. Sie erzählte, wie der Mann von Dieben überfallen wurde, wie sie ihn zusammenschlugen und wie das Blut aus den Wunden an seinem Körper herausströmte. Sie erzählte von dem Priester und dem Pharisäer und schließlich auch vom barmherzigen Samariter. Sie wollte ihre Erzählung zum Abschluss bringen, indem sie die Kinder fragte, wie sie dieses Gleichnis auf ihr Leben anwenden könnten. Zuerst fragte sie ein kleines Mädchen, »Was hättest du getan?« Das Mädchen antwortete, »Ach, ich hätte ihn wohl ein paar Tage gepflegt.« Der Nächste, ein kleiner Junge, wollte nicht übertroffen werden und antwortete, »Ich hätte ihm eine Schachtel Pralinen gebracht.« Die Leiterin befragte alle Kinder in ihrer Gruppe und kam schließlich bei einem kleinen Mädchen an, das einen sehr erschütterten Ausdruck auf dem Gesicht hatte. Die Leiterin fragte das Mädchen, »Und, was hättest du getan?« Sie antwortete, »Ich glaube, ich hätte mich übergeben müssen.« Offenbar hatte die Kindergruppenleiterin ein sehr, sehr eindrückliches Bild der Umstände gemalt und das kleine Mädchen war einfach ehrlich. Ich bin der Meinung, dass Gott ungefähr so über unsere Frömmigkeit denkt. Liebe Hörer, bitte meinen Sie nicht, dass Sie fromm wären, wenn Sie wie König Ahas sagen, ich will doch Gott nicht versuchen. Gott spricht, testet mich, versucht mich und findet heraus, ob ich nicht gut bin. Es ist schon ermüdend, wenn ich mit einigen Leuten rede, die sagen, dass sie einfach im Glauben den nächsten Schritt tun werden. Sie sollten lieber abwarten, bis Gott einen Stein unter ihre Füße legt. Warten Sie, bis Gott Ihnen seine eindeutige Führung gibt, bevor Sie sich blamieren und Ihre Handlungen zur Kritik an der Sache Christi führen. Gott lässt dem ungläubigen König Ahas sagen, ich verlange nicht von dir, dass du meiner Botschaft Glauben schenkst, nur weil Jesaja mein Sprachrohr ist. Ich möchte die Botschaft auf einem Fundament aufbauen. Ich möchte dir ein übernatürliches Zeichen geben, damit du erkennst, dass die Botschaft tatsächlich von mir ist. Ahas aber weigert sich, ein Zeichen zu fordern. Gott wird aber trotzdem ein Zeichen geben, nicht dem König Ahas, sondern dem ganzen Hause Davids. Und so sieht dieses Zeichen aus. Vers 14. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Gott selbst legt das Fundament für seine Prophezeiung. Und falls Sie sich fragen, ob die jungfräuliche Geburt wahr ist oder nicht, brauchen Sie nur die vier Evangelien zu lesen. Im Matthäusevangelium lesen wir zum Beispiel: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt: Gott mit uns. Soweit dieser Bericht aus dem ersten Kapitel des Matthäusevangeliums, in dem dieser zentrale Vers aus dem Jesaja-Buch über den kommenden Immanuel zitiert wird. Dieser Vers, Jesaja 7, Vers 14, ist aufgrund der Prophezeiung der jungfräulichen Geburt zu einem der kontroversesten Verse der Bibel geworden. Nichtgläubige haben ihn natürlich verachtet, und sie haben verzweifelt, aber erfolglos versucht, ein Hintertürchen zu finden, um die jungfräuliche Geburt ablehnen zu können. Der Kampf tobt um die Bedeutung des hebräischen Wortes Alma, das mit Jungfrau übersetzt wird. Doch die Tatsache, dass zur Zeit des Neuen Testaments ein Engel diese Prophezeiung aus Jesaja 7, Vers 14 als Erklärung für Marias Schwangerschaft vor ihrer Ehe zitiert, ist ein ausreichendes Zeugnis dafür, dass die Prophezeiung sich auf eine unverheiratete Frau bezog, die einen Sohn bekommen sollte, ohne jedoch körperlichen Kontakt mit einem Mann gehabt zu haben. Das von Matthäus in seinem Evangelium verwendete Wort ist das griechische Wort Parthenos, das eindeutig Jungfrau bedeutet. Dasselbe griechische Wort wurde für den Parthenon verwendet, den griechischen Tempel zu Ehren der Göttin Athene, die die Griechen als Jungfrau beschrieben. Die Gute Nachricht Bibel übersetzt das Wort Alma mit junge Frau, wobei Jungfrau in den Fußnoten steht. Natürlich hätte dies eigentlich andersherum veröffentlicht werden müssen, so wie es bei der Lutherbibel von 1984 der Fall ist. Die Argumentation der Übersetzer lautete, dass Alma lediglich eine junge Frau bedeutet. Es entspricht tatsächlich der Wahrheit, dass es Stellen in der Bibel gibt, an denen es mit junge Frau übersetzt wird. Es ist aber offensichtlich, dass es an dieser Stelle Jungfrau heißen sollte. Als zum Beispiel Abrahams Diener nach Haran ging, um eine Braut für Isaak zu finden, betete er, dass Gott ihn zu dem richtigen Mädchen führen möge. Rebekka wurde so beschrieben. Und das Mädchen war sehr schön von Angesicht, eine Jungfrau, die noch von keinem Mann wusste. Das Wort Mädchen ist eine Übersetzung des hebräischen Wortes Na'ara, das junge Frau bedeutet. Dass sie aber eine Jungfrau war, wurde auch deutlich gemacht. Als der Diener sich anschließend auf die Begegnung mit dem Mädchen vorbereitete, betete er: Siehe, so stehe ich hier bei dem Wasserbrunnen, wenn nun ein Mädchen herauskommt, um zu schöpfen, und so weiter. Aus der Lutherbibel wird an dieser Stelle nicht klar, dass hier das hebräische Wort Alma verwendet wird. Es wurde mit Mädchen übersetzt. Die Schlachterbibel ist da etwas präziser und übersetzt es mit Jungfrau. Ich glaube kaum, dass man das hier Gesagte falsch verstehen kann. Wenn das Wort Alma verwendet wurde, bezog es sich auf eine jungfräuliche, junge Frau. Das heißt auf eine junge Frau, die noch nie eine geschlechtliche Beziehung mit einem Mann gehabt hat. Wenn liberale Theologen behaupten, dass die Bibel die jungfräuliche Geburt nicht lehrt, möchte ich sie manchmal fragen, ob sie denn im Aufklärungsunterricht nicht aufgepasst haben. Diese Menschen können zwar den Glauben an die jungfräuliche Geburt Jesu ablehnen, aber sie können eigentlich nicht behaupten, dass Jesaja und Matthäus nicht von der jungfräulichen Geburt Jesu sprechen. Betrachten wir noch einmal Jesajas Prophezeiung. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Jesaja sagte, dass er Immanuel heißen würde. Aber dieser Name kommt in keinem der Evangelien vor. Immanuel bedeutet Gott mit uns. Doch sie nannten ihn Jesus, wie wir vorhin aus dem Matthäusevangelium gehört haben, weil er sein Volk von seinen Sünden erlösen würde. Ist das nicht ein Widerspruch? Nein, liebe Hörer, denn Jesus kann die Menschen nicht von ihren Sünden erlösen, es sei denn, er ist Immanuel, Gott mit uns. Jedes Mal, wenn sie ihn Jesus nennen, sagen sie auch Gott mit uns. Er ist Gott, er ist Gott mit uns und Gott für uns. Er ist unser Erlöser, der von einer Jungfrau geboren wurde. Nachdem Jesaja diese Prophezeiung in Kapitel 7, Vers 14 ausgesprochen hatte, kam wahrscheinlich jemand auf ihn zu und fragte ihn, wann soll das denn geschehen? Ich habe so ein Gefühl, dass Jesaja Jahrhunderte entfernt in die Zukunft blickte und sprach, es wird noch ein Weilchen dauern. Woher sollten die Menschen seiner Generation aber wissen, dass die Prophezeiung der Wahrheit entsprach? Nun, die jungfräuliche Geburt Christi würde genau so stattfinden, wie Jesaja es vorhergesagt hatte, weil Gott bezüglich vieler anderer Dinge, die noch zu Jesajas Lebzeiten wahr wurden, durch Jesaja gesprochen hatte. Eines dieser Dinge war seine Prophezeiung bezüglich Hiskia und den Assyrern, von der wir im geschichtlichen Teil des Jesaja-Buches lesen werden. Einmal belagerten die Assyrer die Stadt Jerusalem. Das Heer der Assyrer war 150.000 Mann stark. Die Dinge sahen für Jerusalem echt übel aus. Man dachte, dass die Stadt nicht lange standhalten würde. König Hiskia ging also in den Tempel, ging auf die Knie und schließlich mit dem Gesicht vor Gott auf den Boden. Er betete innig um Erlösung und Gott sandte Jesaja mit einer Botschaft zu ihm. Jesaja sagte Hiskia, dass er sich keine Sorgen machen müsse. Die Assyrer würden nicht in die Stadt einmarschieren und sie nicht erobern. Jesaja erzählte dem König sogar, dass nicht ein einziger Pfeil über die Mauern nach Jerusalem hineingeschossen werden würde. Außerhalb der Stadtmauern lagerten 150.000 Soldaten, von denen jeder einen Köcher voll Pfeile auf dem Rücken und einen Bogen in der Hand hatte. Man sollte meinen, dass unter so vielen Soldaten mindestens einer war, der etwas schießfreudig und mal kurz einen Pfeil über die Mauern schießen würde, um zu sehen, ob jemand aufschreit. Wenn nur ein einziger Soldat auch nur einen einzigen Pfeil in die Stadt geschossen hätte, wäre Jesaja berechtigterweise als falscher Prophet bezeichnet worden. Es wurden aber keine Pfeile abgeschossen. Die Stadt blieb verschont. Was Jesaja dem König Hiskia erzählt hatte, bewahrheitete sich also. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Jungfrauengeburt Jesu. Das Neue Testament bezeugt die Tatsache, dass die jungfräuliche Geburt des Herrn Jesu genau so eingetroffen ist, wie Jesaja es prophezeit hat. In unserem Bibeltext, also im 7. Kapitel des Jesaja-Buches, erreichen wir nun die Verse 15 und 16. König Ahas hatte es abgelehnt, Gottes freundliches Angebot anzunehmen und ein Zeichen von Gott zu fordern. Daraufhin wurde die Ankunft des Messias verheißen, also die Geburt Jesu Christi. Und über Jesus heißt es in den Versen 15 und 16, Butter und Honig wird er essen, bis er weiß, Böses zu verwerfen und Gutes zu erwählen. denn ehe der Knabe lernt, Böses verwerfen und Gutes erwählen, wird das Land verödet sein, vor dessen zwei Königen dir graut. Zugegeben, das klingt ziemlich rätselhaft. Schauen wir uns deshalb an, wie die Gute Nachricht Bibel diese beiden Verse übersetzt. Dort heißt es, er, der Messias, wird Butter und Honig essen, bis er Gutes und Böses unterscheiden kann. Das könnte bedeuten, es wird ihm an nichts fehlen. Andere Ausleger meinen dagegen, es wird ihm als Mensch schlecht ergehen, denn er wird wie ein Nomade Butter und Honig essen und nicht Wein und Öl konsumieren. Wie es auch sei, Vers 16, noch bevor er alt genug ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wird das Land der beiden Könige verwüstet sein, vor denen du jetzt Angst hast. Dass diese Prophezeiung tatsächlich in Erfüllung gehen würde, das konnte sich Ahas bestimmt nicht vorstellen. Aber sie ging in Erfüllung, noch lange bevor sich die andere Prophezeiung erfüllte, nämlich die Jungfrauengeburt Jesu, die Ankunft des Messias. In den restlichen Versen von Kapitel 7 wird nun beschrieben, was auf das Volk Juda zukommen sollte. Jesaja kündigt eine Zeit der Not und Entbehrung an. Ich lese die Verse 17 bis 25. Der Herr wird über dich, über dein Volk und über deines Vaters Haus Tage kommen lassen, wie sie nicht gekommen sind seit der Zeit, da Ephraim sich von Juda schied, nämlich durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird der Herr herbeipfeifen die Fliegen am Ende der Ströme Ägyptens und die Biene im Lande Assur, dass sie kommen und sich alle niederlassen in den tiefen Tälern und in den Steinklüften und in allen Hecken und an jeder Tränke. Zu der Zeit wird der Herr das Haupt und die Haare am Leib scheren und den Bart abnehmen durch das Schermesser, das gedungen ist jenseits des Stroms durch den König von Assyrien. Zu der Zeit wird ein Mann eine junge Kuh und zwei Schafe aufziehen und wird so viel zu melken haben, dass er Butter essen wird, denn Butter und Honig wird essen, wer übrig bleiben wird im Lande. Und es wird zu der Zeit geschehen, wo jetzt 1000 Weinstöcke stehen, 1000 Silberstücke wert, da werden Dornen und Disteln sein, dass man mit Pfeil und Bogen dahin gehen muss, um wilde Tiere zu jagen. Denn im ganzen Lande werden Dornen und Disteln sein, dass man auch zu all den Bergen, die man jetzt mit der Hacke zu behacken pflegt, nicht kommen kann aus Scheu vor Dornen und Disteln, sondern man wird Rinder darüber treiben und Schafe es zertreten lassen. Im Mittelpunkt dieser Sendung stand die zweite Hälfte von Kapitel 7 des Jesaja-Buches. Der Prophet Jesaja hat dem König Ahas einerseits das Zeichen des Immanuel, des kommenden Messias, gegeben und andererseits das Strafgericht durch die Assyrer angekündigt. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns das 8. Kapitel des Jesaja-Buches vornehmen. Wenn Sie übrigens meinen, dass es auf den Standesämtern heutzutage bei der Namensgebung manchmal etwas bunt zugeht, dann seien Sie schon mal gespannt, welchen Namen Jesajas zweiter Sohn erhält. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.